Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Wir erleben aber immer wieder, insbesondere bei den KI-Entwicklern, die sich auch mit den Algorithmen auseinandersetzen, wow, das ist tatsächlich ein Geschenk. Das ist das, worauf wir jetzt echt lange gewartet haben. Das kann richtig, richtig gut werden. Und ja, das ist jetzt mal der nächste Schritt, weil du sagst, worauf fokussieren wir uns? Wir fokussieren uns natürlich darauf, die Gen 2 jetzt Product Ready zu bekommen, in der Hinsicht zu installieren. Aber klar, wir haben natürlich auch schon Pläne für die Gen 2 Plus, die in einem Jahr kommt.
Ach, aha, schau her. Ja, jetzt bin ich gespannt. Was kann die dann?
Also, glaube ich. Also, genau, was kann die dann, ist dann jetzt so der Punkt, was planen wir heute, was die können wird, weil haben tun wir sie noch nicht. Jetzt, die Edith schaltet sich schon zu.
Liebe Zuhörer, nur als Info, wir haben da die Edith dabei, die was aufpasst, dass nichts erzählt hat, was wir nicht erzählen dürfen. Wir machen es einfach so, wir stellen es einfach weg und tun das dann später wieder. Ja, also das. Ich muss dranbleiben, ich muss abonnieren, meinen Podcast, weil da kommt dann das, was die Edith jetzt wegzensiert, später. Das ja, freut genau. Mich jetzt ja super. Das ist als Host super. Perfekt. Mei, als ob wir es abgesprochen hätten. Genial.
Nein, keine Sorge, ich werde jetzt natürlich jetzt nicht die Produktdetails im Detail rausgeben, aber was wir uns jetzt natürlich vornehmen ist, und das muss man sich so vorstellen, man kann jetzt ja wenn man nochmal das, wir kommen immer aus einer Mischung aus Computerverständnis, also wie möchte ich den idealen Computer aufbauen, kombiniert mit, was sind eigentlich die Stärken der Photonik? Das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir als Firma nie auch entgegen dem ein oder anderen Mainstream am Markt gesagt haben, wir versuchen digitale Prozesse auf eine photonische Einheit zu kopieren, weil wir immer gesagt haben, wenn du einen digital optimierten Algorithmus hast, dann lass ihn im Herrgottsnamen auf einer digitalen Einheit ablaufen, weil das Ding ist dafür geschaffen. Also das war ja, ist es immer, ein Prozessor ist für mich immer das Ineinandergreifen von Algorithmik dann dem eigentlichen der prozessualen Arithmetik. Und wenn das zieht, also wenn das gut greift, dann hat man tatsächlich diese Killer-Anwendung geschaffen. Und da gibt es ja in der Historie der Prozessorentwicklung so den ein oder anderen genialen Kniff. Also in meinen Augen war es eben der x86 und das Betriebssystem, was halt hervorragend gematcht hat. Jetzt kann man sagen, was war erster? Gut, es war der erste Prozessor da, aber das Betriebssystem wurde sehr gut darauf abgestimmt. Und der jüngste Kniff war, und das erlebt mir auch an den Börsen, war, dass man die Grafikkarte eben mit einem Multilayer Perception Algorithmus sehr gut verzahnen konnte und dadurch sind diese Large Language Model ans Fliegen gekommen. So, das heißt, dieses Verzahnen aus Algorithmik und es ist nie der Prozessor alleine, sondern immer eben genau diese Kombination. Und wenn man sich jetzt unter den ganzen Interessenten eben umhört, dann gibt es schon eine Reihe von Wunsch Funktionen, die man gerne nochmals beschleunigen möchte. Und eine dieser Funktionen ist beispielsweise eine Fourier-Transformation. Das ist zwar im Digitalen gesehen ein Killer. Jetzt lasse ich so deine Zuhörer so im Glauben, vor allem die Etablierten, die wissen, naja, die Fourier-Transformation, die ist zwar ein wunderschöner digitaler Algorithmus, das ist der sogenannte Butterfly-Algorithmus, wurde, glaube ich, auch der Algorithmus des Jahrhunderts. Nichtsdestotrotz ist es nach wie vor auf einer digitalen Recheneinheit sehr, 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 sehr aufwendig, eine solche Rechenoperation auf den digitalen Kernel zu mappen. So, und es könnte sein, dass die Firma Quanta vielleicht im nächsten Jahr eventuell was rausbringen wird, was das Leben auch an dieser Ecke deutlich vereinfachen soll.
Wie genial. Ich freue mich schon. Also unbedingt dranbleiben. Ich glaube, da kommt noch mal ein Update von zu dieser Folge. Gewaltig, gewaltig.
Aber ich wollte noch,
Ja.
also wenn ich nochmal einhaken darf, es gibt, also
Bitte.
das ist natürlich der eine Skalierungsweg, den wir sehen. Es gibt aber noch einen ganz anderen Skalierungsweg und das vielleicht nochmal, vielleicht um auch diese Magie dieses Lichtes nochmal zu zeigen. Jetzt habe ich vorhin gerade, wir rechnen auf 8 Kernel.
Ja.
Das heißt, was wir haben jetzt 8 parallele Chip-Einheiten, die quasi parallel prozessieren können auf der Gen 2. Das Geniale am Licht ist aber, dass entgegen zum elektrischen Signalverarbeitung du im Licht ja viel mehr Parallelisierungswege hast. Und wir kennen die eigentlich auch, weil wenn wir eine Ja, wenn wir das Spektrum einer Lichtquelle anschauen, dann sehen wir sehr viele Farben. Jede dieser Farben per se kann eigentlich einen Informationskanal darstellen. Auch das ist ein Parallelisierungsweg, den wir natürlich zukünftig viel stärker noch nutzen werden. Und der nächste Punkt ist, und jetzt komme ich nochmal zu einem letzten Skalierungshebel, und da sieht man so, wo die Reise dann auch hingehen kann. Für die digitale Industrie war bei ungefähr 4 GHz Schluss. Warum? Weil den Strom, den ich sozusagen dort schieben muss, bei 4 GHz Taktungsrate, das erzeugt dann doch durchaus viel Abwärme und man ist dann bei den 4 GHz an die damalige akzeptierte Kühlleistung rangekommen und drüber ging dann einfach nicht mehr. Für alle, die in deinem Podcast, die auch schon mal einen Rechner übertaktet haben, einer sitzt dir gerade gegenüber, der hat vielleicht so den ein oder anderen CPU dabei schon mal geschrottet. Auch das gehört dazu. Aber da sieht man, okay, die Dinger werden einfach mit zunehmender Taktungsrate einfach immer heißer und brauchen mehr Kühlleistung. Und das Spannende bei Licht ist, das gilt dann nicht. Wir können oder wir haben auch schon Chipsysteme jetzt nicht als Prozessoren aufgebaut, sondern einfach auf Materialebene gezeigt, wo wir weit über die 10 GHz-Taktungen schon auf Chipebene gezeigt haben. Das Material selber würde auch bis zu 100 GHz und weiter zulassen. Wie weit wir das treiben können, wird am Ende des Tages eine Frage von der gesamtsystemischen Architektur und wie wir den ganzen Speicher und alles, was darum herum noch existiert, mit anbinden können. Also falls jemand im Call dabei ist, der Zugang zu High Bandwidth Memories hat, super gerne melden. Also die sogenannten HBMs. Wir wären da ein großer Freund davon, da, die mit integrieren zu dürfen. Dann könnten wir uns das Potenzial der Architektur nochmal deutlich größer ausspielen. Aber was auch dadurch jetzt klar wird, wir stehen da wirklich gerade am Anfang und haben eigentlich schon in den einzelnen Anwendungsfällen schon den State of the Art gechallenged. Und wir haben noch so viele Skalierungshebel in dieser Technologie, dass wir auf die nächsten Jahrzehnte eigentlich da keinen Showstopper sehen. Es ist eher eine
Gewaltig.
Frage, wie schnell, wie weit müssen wir mit der Technologie springen?
Gewaltig, gewaltig. Und also ich wollte jetzt erst sagen, ihr merkt schon, wir haben jetzt wieder Mozart-Hetz miteinander, irgendwie passt das alles. Die Sache, was mir da auffällt, wenn ihr natürlich so schnell in der Recheneinheit seid, in der NPU, die Daten müssen ja raus und rein. Ne? Also das ist ja dann wieder das Bus-Thematik und wie du sagst, schön RAM und so weiter. Also das zieht ja dann weite Kreise. Ist ja eh schön, wenn die CPU oder halt die NPU schnell ist, aber man dann danach die Daumen dreht und denkt, ja, und tröpfelt sie dann raus, die Daten. Wie tut's denn da?
Genau, und da ist es jetzt etwas, ich meine, da kann ich jetzt sagen, wir haben in der Photonik einen Nachteil. Und dieser Nachteil ist, dass es keinen einfach zu integrierenden und wenn überhaupt optischen Speicher gibt. Das heißt, beim Speicher sind wir bis auf Weiteres auf ein digitales Speichersystem angebunden, was dann aber auch gleichzeitig bedeutet, wir müssen aus dieser analogen photonischen Welt eben raus und die Daten in einem digitalen Speicher ablegen. Jetzt kann man erstmal sagen, ja, toll. Sehen darin aber genau eigentlich einen riesen Vorteil. Erstens, wir sind nie auch nur in die Versuchung gekommen, die von Neumann-Architektur mit Licht zu kopieren. So, das heißt, wir haben aus der Not eine Tugend gemacht. Und wenn du mich fragst, wie wir dieses System weiter skalieren, ich sehe das folgendermaßen. Man hat am Anfang irgendeine Art DRAM-Speicherriegel, vielleicht ist es ein HBM, je nachdem, was es halt auch immer sein wird. Also es wird definitiv nicht die Festplatte sein, aber es wird sozusagen ein Arbeitsspeichermedium sein, von dem man seine Daten holt. So, und die übergibt man ins Licht. Und je länger ich jetzt den Weg des Lichtes mache, desto effizienter wird das System. Das heißt, wenn ich mir ein System in 5 Jahren vorstelle, dann führe ich verschiedenste optische Chips aneinandergereiht. Das kann jetzt noch eine PCI-Express-Karte sein, muss es aber nicht. Wir können da auch uns von diesem Format eigentlich frei machen. Und wir gehen sozusagen über ein Lichtnetzwerk nach vorne. Es wird in Richtung Streaming-Architektur sein. Solange wir im Licht sind, haben wir auch überhaupt kein Problem mit irgendwelchen Leistungsabfällen, weil das Ding wird nicht heiß. Und am Ende einer solchen Streaming-Architektur legen wir die Informationen oder die Berechnungen wieder in einem digitalen Speicher ab. Und je länger dieser Weg wird, desto weniger relevant wird am Ende des Tages eben auch dieses Speicher-Bottleneck, weil wir auf dem Weg dahin die Berechnungen einfach fließen lassen können.
Also wir führen die Daten in das Licht, also da könnte man einen Film draus machen. Stellen wir das dann, jetzt bildlich jetzt wieder in meiner x86er Welt vor, da hat man dann mehrere optische Karten drin, also PC-Karten mit optischen Prozessoren drauf, die vielleicht sogar über LWL Bus oben verbunden ist und der PC Express ist nur mehr der Controller, das zum Controlling des Ganzen und zum Rein- und Rausschieben von digitalen Daten.
Genau, das wäre jetzt die Architektur, die ich wählen würde, wenn man nach wie vor breitbandig mit der digitalen Einheit kompatibel sein möchte. Ich meine, was auch klar ist, man muss vielleicht auch mal, was können wir nicht oder was sollten wir nicht tun, reden. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass wir in den nächsten 5 Jahren ein Betriebssystem auf einer photonischen Co-Processing Unit ablaufen lassen. Man muss auch klar sagen, der CMOS ist ja nicht nur nachteilig, er hat auch Stärken. Ja, und das, was heute etabliert und sich als gute Anwendung erwiesen hat auf dem CMOS, den sollte man auch so beibehalten. So, das heißt, wir werden immer irgendwo eine digitale Host-CPU in diesem Rechenverbund haben, die für das Datenmanagement verantwortlich ist, für das Laden des Betriebssystems und. Und unter uns, ganz so schlecht ist ja die GPU auch nicht. Auch die hat ihre Vorteile. Das heißt, wir sehen eigentlich mehr, dass das Ganze hin zu einer heterogenen Prozessorarchitekturlandschaft werden wird, wo man dann aber deutlich gezielter seine Werkzeuge, äquivalent gleich dann Prozessoren, eben einsetzen kann für die Probleme. Und daraus eigentlich das Beste aus diesen beiden Welten ist. Und auf einer sehr einfachen Ebene kann man immer sagen, also wir sind insbesondere dort stark, wo der CMOS seine Probleme hat. Und der CMOS ist aber auch dort stark, wo wir zum Beispiel unsere Probleme haben. Eines unserer Probleme, was ich heute noch als ungelöst erachte, ist, wäre sowas wie 64-Bit Numbering Precision. Sehe ich heute noch zum Beispiel keinen sehr klaren Weg, wie wir das erreichen können. Ist für die neuronalen Netze, für KI-Anwendungen aber völlig irrelevant. Wenngleich es natürlich Anwendungen gibt, die das erfordern. Und da würde ich dann heute auch den Kunden immer sehr weislich dazu raten, versucht uns erst gar nicht, sondern bitte, bitte geht mit einer digitalen Recheneinheit an das Problem ran. Ansonsten haben wir Enttäuschung auf beiden Seiten. So, und wenn man sich das jetzt eben vorstellt, dann hast du schon gesagt, wie kann die Systemarchitektur ausschauen? Ja, es könnte sein, dass in 5 Jahren eben zum Beispiel 16 PCI-Express-Karten von uns optisch verbunden auf einem Mainboard sitzen, controlled von einer Host-CPU. Jetzt so ein kleiner Spoiler, ohne dass ich sage, was wir vorhaben. Vielleicht gehen wir darüber hinaus. Vielleicht denken wir es an der Stelle nochmal extremer, aber da kommt vielleicht dann, also da kommunizieren wir zukünftig mal dazu. Aber das wäre ein Weg. Und was fällt uns gerade wie ein Geschenk in den Schoß? Auch die digitale Einheit hat ja heute das Problem, ihre Karten elektrisch zu vernetzen. Also noch vor ein paar Jahren war das ja so, dass der generelle Duktus der digitalen Recheneinheit war, Kupfer, 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 also Kupferleitung, 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 lass uns, weil günstig. So, mittlerweile gehen ja aber auch die hiesigen GPU-Hersteller her und vernetzen ihre digitalen Recheneinheiten Optik. Also Co-Packaged Optics und optischer Datentransfer zwischen zwei digitalen Recheneinheiten ist ja im Moment auch der anerkannte Weg, um auch deren Systeme zu skalieren. Und was man da schaffen möchte, ist etwas, ich bezeichne das immer gerne als eine deutlich vergrößerte virtuelle Chipfläche. Also man möchte mehrere GPUs zusammenschalten, möglichst viele GPUs zusammenschalten, die dann wie eine große Recheneinheit agieren, wie wenn ich einen Monster-Chip hätte. So, jetzt hast du ja aber auch schon drüber geredet. Ja, das ist ja genial. Also wenn die Interconnects jetzt zwischen den Karten schon optisch aufbauen, wenn du jetzt noch einen optischen Prozessor dahinter klemmst,
Ja,
also
dann bleiben wir im Licht, nicht?
dann bleiben wir doch einfach im Licht und sparen uns dann pro Prozessoreinheit die Konversion in die Digitalität und in die Elektrizität und nutzen aber die Vorteile auch der Optical Interconnects. Und deswegen, also wir sehen im Moment sehr viele Bewegungen, die eben von der Elektronik ins Licht gehen, gerade bei diesem High-Performance Computing, weil man einfach an jeder Ecke des elektronisch-digitalen Stacks inzwischen an seine technologische, physikalische Leistungsgrenze herangerutscht ist. Und der Weg, der in vielen dieser Teilaspekte propagiert wird oder auch schon gelebt wird heutzutage, ist eben das Licht.
Ja, es kommt ja auch dazu, dass man im Halbleiterbereich ja schon auf so kleinen Strukturen sich bewegt, dass man schon an die atomaren Grenzen stoßen. Und jetzt haben wir es halt noch nicht geschafft, Elektronen ohne Atome zu bewegen. Also, und ja, der Strom ist halt mal Elektronen. Und bei der Taktung war es ja dann mal die Diskussion, ja, wenn wir die Taktung noch höher drehen, dann haben die Elektronen nicht einmal mehr genug Zeit, um überhaupt den Weg zu nehmen, bevor sie dann schon wieder der nächste Tag kommt und schon wieder in die andere Richtung rennen müssen, um das bildlich darzustellen. Also wir haben da wirklich jetzt physikalische Grenzen erreicht, da kannst du das Moore's Law drehen, wie man will. Es ist einfach jetzt dann gar nicht Schluss. Und was natürlich jetzt mich extrem getriggert hat als Betreiber einer sehr überschaubaren, kleinen, aber doch feinen Cloud, ist natürlich, was das dann bedeutet als Betreiber einer Cloud, also eines Rechenzentrums, weil, wir haben es schon mal angesprochen, im Halbleiterbereich entsteht sehr viel Wärme, also wir bewegen Elektronen in der Gegend herum und das bedeutet, wenn Elektronen sich bewegen, erzeugen sie Wärme, wir wandeln also elektrische Energie in Wärmeenergie um und diese Energie muss man reinbringen ins Rack und auch wieder raus, also die elektrische Energie rein, die Wärmeenergie raus. Und jetzt hast du es ja so ganz nebenbei, so ganz entspannt gesagt, naja, wir brauchen viel weniger Energie. Und es geht ja so weit, dass eure NPUs passiv gekühlt sind. Und das ist ja in mehrfacher Hinsicht genial. Erstens sparen wir unglaublich viel Strom. Kostet Geld, ist natürlich nachhaltiger Irrsinn, weil unsere Rechen sind nämlich mit Wasserkraft betrieben, gell, damit man nur kurz flexen kann. Also wir sind super. Trotzdem spart unglaublich viel Geld. Und die Packungsdichte steigt. Das heißt, wir kriegen viel mehr Rechenleistung. Zusätzlich zu dem, dass ihr eh schon viel schneller und effizienter arbeitet, nochmal viel mehr Rechenleistung, sprich viel mehr Hardware auf dieselbe Fläche. Hey, ist das genial.
Danke, also das lassen wir natürlich immer gerne die Rechenzentrumsbetreiber dann im Büro kennen. Wir geben uns alle Mühe, dass genau solche Statements fallen. Du hast jetzt den Aspekt angesprochen. Ich meine, auf der einen Seite, ich schaue da immer aus einer vierschichtigen Analyse drauf. Auf der einen Seite die Technologie, dann aber auch die ökonomische Brille. Und was man aber auch nicht vergessen darf, ist ja dann die soziale und aber auch die politische Brille. Und wenn man sich heute die Rechenzentren anschaut, wir haben es jetzt auch drüben tatsächlich im O-Ton aus USA gehört, dass es teilweise Bürgerprotestbewegungen gegen die Errichtung von neuen Rechenzentren gibt. Warum? Weil wenn die lokal errichtet werden, steigt lokal der Strompreis so ins Extreme,
Unglaublich.
dass sich der Otto-Normalbürger tatsächlich konfrontiert sieht mit dem Strompreis, der dann dort aufgerufen wird. Das heißt, wir greifen sofort wieder in eine politische Dimension rein. Muss man dann den Strompreis für solche Systeme dann tatsächlich staatlich wieder subventionieren? Hashtag, wo ist dann das Geschäftsmodell ökonomischer Natur? Weil das Thema mit der Zunahme des Stroms und der Abwärme, die wir dort aus der Ineffizienz heraus generieren, ist ja auch wiederum ein Kostenpunkt, den irgendjemand auf der Welt zahlen muss. Ich meine, ich komme immer so von diesen sehr einfachen Modellen. Wenn man sich heute anschaut, was die Abo-Modelle von Large Language Models sind, ich glaube, for free nimmt immer jeder gerne. Wenn es dann für die 200 € pro Monat ist, dann überlegt man sich das Ganze schon zweimal. Wenn man sich dann aber anschaut, wie viel Geld da immer noch verbrannt wird, obwohl 200 € pro Monat der Account kostet. Ja, ich möchte mal den Lackmustest sehen, ob wir bereit wären, als Privatbürger 2.000 € pro Monat für so einen KI-Agent zu zahlen. Und ich habe die Rechnung jetzt nicht gemacht, aber ich wage mal so eine blöde Vorausahnung. A, es ist sehr teuer, und es ist immer noch nicht kostendeckend. So, die Frage ist, wo laufen wir da eigentlich hin? Und an der Stelle deuten wir halt so wie der kleine Junge mit den Kaisers neuen Kleidern mal dahin. Leute, das ist eigentlich schon irgendwo Wahnsinn zu glauben, dass man dasselbe tut wie in den letzten 30, 40 Jahren und etwas Neues dabei rumkommen soll. Das heißt, aus unserer Sicht ist es quasi evident, dass entweder wir unsere Ansprüche an die KI zurückschrauben
Vielleicht nicht
oder
für jeden Schmarrn, die es verwenden, was man anders
genau, also
besser machen kann. Ja.
so und genau und oder wir müssen uns dann tatsächlich auf der technologischen Ebene Ideen einfallen, also lassen, um diesen Stromverbrauch nach unten zu bringen. Ansonsten werden wir hin in ein vielschichtiges gesellschaftlich, politisches und ökonomisches Problem reinlaufen, das nachhaltig diese Technologie nicht ans Laufen bringen wird.
Die Zeit drängt leider schon, aber ich denke, der nächste Termin wartet. Ich hoffe stark darauf, dass es uns nochmal gelingt, dass wir dann noch einmal sprechen, weil bis dahin wird sich das nochmal gesteigert haben. Das ist echt unglaublich. Nur, mich jetzt unbedingt nur sagen, also er merkt schon, also was wirklich cool ist, also es betrifft unglaublich viele Parameter. Und da geht es nicht nur, also nicht nur, sage ich jetzt als Techniker, um Technologie, sondern da geht es um gesellschaftliche Auswirkungen, wirtschaftliche Auswirkungen und um eine Riesenchance, dass wir das, was uns von außen zugeschrieben wird und uns selber nicht recht zugestehen wollen, dass wir als Europäer da wieder mal gescheit nach vorne kommen können und wirklich Technologieführerschaft hinbekommen. Und das nicht nur Technologieführerschaft zu irgendeiner Larifari-Geschichte, sondern ein Thema, das wirklich, wir haben es gerade gehört, die Welt verändern kann. Und zwar zum Positiven. Das dürfen wir nur selber daran glauben. It's true enough, hat der Kollege gesagt,
It's true enough, so
ja. Ja, das
toll.
war genial, oder?
Ja, das war ein toller Spruch, ja.
Ja.
Aber vielleicht mal auch den Mut, an der folgenden Stelle Folgendes sich anzuerkennen. Es gibt ja dieses Innovators Dilemma. Nämlich, dass gewisse, also vor allem die etablierten Industrien, bestimmte technologische Trends dann oftmals zu spät auch sehen. So, ich glaube, wir können in Europa subsumieren, dass wir gerade in einer Innovators Dilemma Problematik in unterschiedlichsten Industrien stecken. Die zähle ich jetzt nicht alle auf. So, wenn man sich jetzt diese Technologie als Anschlusstechnologie für den Computer und für das High-Performance Computing anschaut, dann könnte man da auch mal auf die Idee kommen, vielleicht sind die Amerikaner gerade in einem Innovators Dilemma. Die sind sonnenverwöhnt von ihrer digitalen Industrie. Die Börsenwerte stehen jenseits von Gut und Böse. Geld wird investiert in unfassbaren Mengen. Aber auf die Idee, das Fundament zu ändern, kommt man da, glaube ich, aufgrund des im Moment noch gültigen Erfolges nicht. Das ist das Innovators Dilemma. Vielleicht haben wir genau aus der europäischen Brille die Chance, auch dort das Innovators Dilemma der Amerikaner mal zu treffen, weil am Ende des Tages ist es was Menschliches. Und auch, das betrifft jeden, weltweit. Und darauf freue ich mich.
Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Es ist so wohltuend und schön, weil mit einem positiven Menschen zu sprechen. Es ist wirklich herrlich. Also, ich habe ja, es ist einer der Gründe, warum ich übrigens diesen Podcast hoste, weil es wirklich coole Leute drin sind, die was erreichen wollen, die wirklich an die Zukunft glauben. Da gehörst du dazu. Danke dafür. Danke an dich und dein Team, die ja das was Unglaubliches, Tolles geleistet habt und die auch dran nicht als erstes nach Taiwan oder sonst wo hingeschaut haben, sondern wirklich nach Stuttgart, um Fertigungslinie aufzuziehen. Genial. Wahnsinn. Haben wir noch irgendwas gesagt? Nicht gesagt, so, was wir unbedingt sagen sollen. Na, alles gut, alles fertig, dann wunderbar. Vielen Dank, Michael, nochmal. Vielen Dank, Edith, fürs Schauen, dass wir die Zeit einhalten. Wie gesagt, ich hoffe stark darauf, dass wir nochmal einen Nachgang machen können mit der Version 2.5, hast du gesagt, gell? Und mal schauen, was da dann kommt. Und ja, Appell an alle Zuhörenden, erzählt die Geschichte weiter, berichtet davon. Wer weiß, irgendwo ist auch ein Kontakt von euch dabei, der genau diese Lösung braucht, der die einkaufen kann, der dazu beiträgt, dass diese Lösung etabliert wird und uns voranbringt in Europa. Und lasst uns auch, wenn wir über die ganze Energiethematik und so weiter sprechen, über die Themen sprechen, wo wir die Lösung haben, das ist jetzt an uns, dass wir sie umsetzen, einsetzen und zum Fliegen bringen. Danke.
Danke dir. Hat Spaß gemacht und ich sage danke im Namen des gesamten Quant-Teams. Ich gebe das Interview, aber da stehen 100 Quantis dahinter, dass man sowas umsetzen kann.
Quantis, wie cool. Danke euch.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.